Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Der Elektriker dankt uns, der muss jetzt keine Gipsplatten mehr nach oben irgendwie hier schleppen. Genau.
Der Kanal ist um 2/3 leichter geworden, also.
Entscheidend, ja.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast, in dem wir Trends und Themen in und aus der Elektrobranche besprechen. Auch heute wieder mit euren Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Die kommen am Ende. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit meinem Kollegen Max.
Auch von mir herzlich willkommen zum Podcast Zukunft elektrisch. Das heutige Thema, für das gibt es eine kleine Vorgeschichte, weil wir hatten demnächst die Heinrich-Hertz-Schule aus Karlsruhe hier in Blieskastel zu Gast. Und da haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht für unseren Hager-Podcast.
Wir nutzen immer jede Chance.
Ja, wir nutzen jede Chance, genau. Und da haben wir gefragt, ob es nicht Themen gibt, die, wo das Interesse besteht, dass man die mal behandeln. Und heute ist es soweit, wir behandeln das Thema Brandschutz und Verlegearten mit dem Fokus auf vorbeugende baulichen Brandschutz.
Ja, und weil das Thema natürlich super umfangreich ist, ich denke, viele hatten vielleicht schon mal in der Ausbildung oder auch im Alltag damit zu tun, haben wir hier das Glück, einen echten Experten an Bord zu haben, Andreas Salzmann. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, schön bei euch zu sein heute zum Podcast. Und mein Name ist Andreas Salzmann. Ich mache seit 1998 Schulungen zu verschiedenen Themen. Auch ein Thema ist der vorbeugende bauliche Brandschutz in Verbindung natürlich mit der Musterleitungsanlagenrichtlinie. Und deswegen darf ich heute hier sein. Dankeschön.
Wie Katharina schon gesagt hat, das Thema Brandschutz oder vorbeugender Brandschutz und die entsprechenden Verlegearten ist kein leichtes Thema und gerade in der Praxis ist es eine echte Herausforderung und Verantwortung, den Brandschutz richtig umzusetzen.
Ja, das ist richtig, Max. Und der vorbeugende bauliche Brandschutz ist ein Teil des Brandschutzes und als Thema nicht neu, aber wir schauen uns mal das Thema Brandschutz und hier der vorbeugende bauliche Brandschutz an.
Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Und fangen wirklich mal mit der Geschichte an. Wo kommt das alles her? Und Andreas?
Ja, wie ihr ja alle wisst, Max, war ja damals schon der Brand in Rom ein Thema. Nee, Nero hatte Rom angesteckt.
Da gehen wir aber weit zurück.
Da gehen wir sehr weit zurück, ja. 2000 Jahre zurück. Und das war ja damals schon ein großes Thema, dass eine große Fläche von Rom vernichtet wurde. Und wenn wir mal in das Mittelalter gehen, da hat man ja auch über große Brände der Städte schon gehört. Die Gründe dafür waren natürlich, die Stadtviertel waren sehr dicht bebaut, es waren leicht entflammbare Baumaterialien verwendet und natürlich auch der Umgang mit den häuslichen und gewerblichen Brand- und Feuerstellen war natürlich ein großes Thema. Die unzureichende Brandbekämpfung, es gab ja noch nicht so die Feuerwehren, wie wir sie heute kennen. Und somit haben wir natürlich, wenn wir uns mal die Städte anschauen, hier in Regensburg im 12. Jahrhundert wurde es knapp zweimal vernichtet, Lübeck gleich mehrfach und im Verlauf des 14. Jahrhunderts ging Straßburg sogar 8-mal in Flammen auf. Und wenn wir uns mal so nach Franken begeben, Nürnberg, ne, wurde nie von einem Brand vernichtet, weil in Nürnberg schon die Vorsorge und das Feuerlöschen Wesen eigentlich ganz gut ausgebildet waren und dazu gab es natürlich auch schon das Feuerbüchlein von 1449, was natürlich auch hier den Brandschutz schon beschrieb und wie die Maßnahmen umzusetzen sind.
Ja, vielen Dank für den kleinen Ausflug in die Historie des Brandschutzes. Also ich glaube, auch daraus lernt man, das Thema hat uns immer schon beschäftigt, auch heute. Klar, wir haben dicht bebaute Städte. Auch da ist es wahnsinnig wichtig, dass sich Brände nicht ausbreiten. Und ich denke auch den Straßburgern, bei denen das Ganze 8-mal im Jahrhundert stattgefunden hat, muss man nicht erklären, dass Brandschutz ein wichtiges Thema ist. Also gutes Thema für die heutige Folge. So, dann schauen wir uns aber mal diese Vorschriften an. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige und die wahrscheinlich ja auch für das Elektrohandwerk sehr, sehr wichtig sind. Gucken wir uns vielleicht grundsätzlich mal an. Wo spielen heute die Vorschriften zum Brandschutz eine Rolle?
Ja, wenn wir nochmal zurückgehen, und zwar in die Gründung des Deutschen Reiches 1871, dann hat man die Möglichkeit für Gesamtdeutschland dann auch Vorschriften für den vorbeugenden Brandschutz oder generell für den Brandschutz zu erlassen. Und heute haben wir ja den Brandschutz als Verordnung und somit natürlich auch verbindend in Deutschland eingeführt.
Okay, das heißt natürlich existenziell wichtig beim Neubau, aber man hat ja, oder wenn man sich jetzt mal den momentanen deutschen Markt betrachtet, momentan wird einfach mehr saniert, da ist das natürlich auch ein Thema, würde ich mal sagen.
Ja, Max, das ist richtig. In dem Neubau hast du ja oft natürlich Schächte, die mit eingesetzt werden, um die Leitungen zu führen in den jeweiligen Gebäuden, die saniert werden. Da müssen natürlich ganz andere Konzepte her. Wir müssen ja ein Brandschutzkonzept mit einreichen für die Baugenehmigung. Das beinhaltet in manchen Bundesländern Brandschutzschein oder für Sonderbauten ja ein Brandschutzkonzept. Und im Brandschutzkonzept wird natürlich auch die Leitungsverlegung angesprochen, hier über die Musterleitungsanlagenrichtlinie, um natürlich auch unsere Baugenehmigung zu erhalten.
Ja, schauen wir uns den Gebäudebestand in Deutschland mal an. Wie hoch ist denn das Risiko, dass da ein Brand entsteht, wenn wir jetzt sagen, wir haben das Thema Sanierungen als großes Thema, was auch die Branche aktuell bewegt. Wie hoch ist das Risiko?
Ja, Katharina, und wenn wir uns den Gebäudebestand mal anschauen, und wir haben ja über Sanierung gesprochen, können wir sagen, ungefähr 87% des Gebäudebestandes wurde vor 2001 errichtet. Viel in den 50er Jahren, 60er Jahren nach dem Krieg. Und da wurden einfach die Materialien, die verfügbar waren, eigentlich genommen, um die Häuser zu errichten. Die Elektroinstallation wurde minimal ausgeführt. Es wurden ein paar Sicherungen eingesetzt, die Leitungen wurden verlegt. Es wurden Zählertafeln dann in Hausfluren eingebracht. Und da haben wir natürlich heute einen großen Nachholbedarf, was die Elektroinstallation betrifft, aber auch bei den Sonderbauten. Wenn wir sehen, von den ca. 330.000 Bürogebäuden wurden auch 80% vor 2001 errichtet. Und oft ist das Problem die technische Gebäudeausrüstung, die heute noch zum Erstellungszeitpunkt den jeweiligen Standard vorgibt. Und da muss man natürlich heute in Bezug auf regenerative Energien, die eingesetzt werden, viel erneuern.
Ja, das ist ja das altbekannte Thema, ne? Die Anforderungen an die Gebäude sind einfach gewachsen, wirklich enorm gewachsen, und die Installation ist einfach darauf nicht ausgelegt und muss angepasst werden.
Richtig, Katharina. Denn die Alterung der elektrischen Systeme in Verbindung mit modernen Energieanforderungen und regenerativer Energieerzeugung birgt natürlich ein erhöhtes Risiko von Kurzschlüssen, Überlastungen und somit Bränden. Ja, im Endeffekt heißt das also, bei wesentlichen Eingriffen in die Gebäudesubstanz, den Bestand der technischen Gebäudeausrüstung, den sicherheitsrelevanten Anlagen und den vorbeugenden baulichen Brandschutz sind die erforderlichen baulichen Genehmigungen natürlich auch einzuholen.
Okay, das heißt, es birgt wirklich ganz, ganz viele Risiken und es kann ganz viel passieren auch im Thema Brandschutz. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, wer verantwortet das, beziehungsweise wer ist dafür verantwortlich dafür?
Max, generell für die Vorplanung bei Sanierungen ist es natürlich auch der Architekt, ne? Der Architekt als Koordinator aller Gewerke. Und dann hätten wir natürlich den Elektroplaner. Und das Elektrohandwerk, nicht immer ist ein Planer mit im Boot, aber das Elektrohandwerk ist natürlich auch hier gefordert, und dass die auch über dieses Fachgebiet vorbeugender baulicher Brandschutz Bescheid wissen.
Dass da Interesse besteht, haben wir ja schon herausgefunden durch die Befragung der Meisterklasse, und deswegen machen wir den Podcast. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir schauen uns den Prozess mal Schritt für Schritt an. Wie setze ich Brandschutz, beziehungsweise wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns heute auf den vorbeugenden Brandschutz im Gebäude oder vorbeugenden baulichen Brandschutz nochmal im Gebäude um.
Ja, wenn wir uns mal die jeweiligen Musterbauordnungen anschauen, Katharina, ne, in jeweils dem Paragraph 2 der Musterbauordnung finden wir die Gebäudeklassen. Und die Gebäudeklassen sind unheimlich wichtig in Verbindung natürlich für die Umsetzung des Konzeptes des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Und dann haben wir 5 Gebäudeklassen in Deutschland. Gebäudeklasse 1 zum Beispiel ein Einfamilienhaus, Gebäudeklasse 2 ein Reihenhaus und in der Gebäudeklasse 3 haben wir zum Beispiel so eine jeweilige Freizeithalle oder vielleicht auch einen kleinen Supermarkt, der hier mit einfließt. Jeweils, dass die Höhe Fußbodenoberkante von 7 Metern nicht überschritten wird. Und wir haben ja diesen föderalen Aufbau auch in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer und daraus resultierend, dass natürlich in einigen Bundesländern es vielleicht Abweichungen gibt, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Deswegen muss das natürlich auch hier beachtet werden. Ab der Gebäudeklasse 4, wo wir natürlich mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr, hier der Steckleiter 8,40 Meter, nicht mehr retten können, müssen wir natürlich schauen, wie wir die Rettung umsetzen können. Und da ist es natürlich auch immer wichtig, Rettungswege zu haben, baulich zwei Rettungswege eventuell. Und dann haben wir eventuell noch die Gebäudeklasse 5, also Gebäude über 13 Meter. Und da gibt es ja noch 20 Sonderbauverordnungen in Deutschland, die wir ja auch noch beachten müssen.
Okay, das bedeutet, wir betrachten heute nur ab der Gebäudeklasse 3, weil da der Brandschutz dann zur Geltung kommt bzw. greift.
Ja, wenn wir den Brandschutz nehmen, dann ist es für jedes Gebäude natürlich wichtig, den Brandschutz umzusetzen. Aber ab dem Gebäudeklasse 3 greift so richtig die Musterleitungsanlagenrichtlinie. Das betrifft natürlich die Elektroinstallation des Gebäudes. Okay. Für Flucht- und Rettungswege bzw. für die Durchdringung von Bauteilen oder den Funktionserhalt.
Das macht aber für mich jetzt schon mal im ersten Schritt wahnsinnig viel Sinn. Logisch muss ich mich damit befassen, welches Gebäude habe ich denn überhaupt? Weil klar, die wichtigste Frage ist immer, wie bekomme ich die Menschen aus dem brennenden Gebäude raus? Also das ist ja im Prinzip die Hauptherausforderung. Und das ist natürlich entscheidend, wie groß das Gebäude ist, wie groß die Nutzungsfläche ist. Je nachdem brauche ich natürlich dann auch entsprechende Rettungswege und auch andere Leitungsverlegungen. So, jetzt wissen wir aber die Gebäudeklasse im ersten Schritt. Was wäre denn dann der nächste Schritt?
Ja, generell muss man ja einen Brandschutzschein entwickeln für das Gebäude oder eventuell für Sonderbauten ein Brandschutzkonzept. Da hast du ja schon mal richtig angesprochen, Katharina, dass wir die Gebäudeklassen brauchen und die Gebäudeklassen definieren müssen. Dann müssen wir natürlich schauen, wie sieht's aus mit den jeweiligen Flucht- und Rettungswegen in dem Gebäude? Wie sieht's aus mit den jeweiligen Flure, notwendige Treppenräume? Und die müssen ja auch in das Brandschutzkonzept mit einfließen. Deswegen gibt es ja auch den organisatorischen Brandschutz. Hier sind Fluchtwegpläne, Brandschutzordnungen, die natürlich hier in den Gebäuden dann wie die jeweiligen Fluchtwegpläne ausgehangen werden müssen. Und dann müssen wir den Brandschutz nochmal aufteilen. Es gibt den anlagetechnischen Brandschutz, also Brandmelder-, Alarmierungs- und Sprinkleranlagen. Und wie jetzt eben erwähnt, den organisatorischen. Dann haben wir den abwehrenden Brandschutz. Da kommt die Feuerwehr dann und löscht den Brand oder die Menschenrettung steht ja an erster Stelle in dem Gebäude, führt natürlich die Evakuierung des Gebäudes durch und rettet die Menschen. Und dann haben wir ja nochmal den Brandangriff. Und der vorbeugende bauliche Brandschutz beschäftigt sich ja mit den Bauteilen, Bauarten, mit den Brandabschnitten des Gebäudes. Und da ist natürlich ein wichtiges Thema auch die Einbeziehung der Musterleitungsanlagenrichtlinie, die in den Bundesländern als Leitungsanlagenrichtlinie umgesetzt wird.
Okay, das bedeutet, es gibt 4 verschiedene Brandschutzkonzepte. Und wenn wir uns mit dem vorbeugenden baulichen Brandschutz befassen wollen, benötigen wir diese angesprochene Richtlinie MLAR.
Das ist richtig, Max. Und zwar sind das natürlich hier Vorgaben. Die Leitungsanlagenrichtlinie definiert das ja in 3 Punkten. Sie definiert die Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen, Ausgängen ins Freie sowie notwendigen Fluren, also den sogenannten Rettungswegen. Genauso definiert sie die Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile. Hier können wir sagen, Bauteile sind Wände und Decken. Und im dritten Punkt der MLAR oder Musterleitungsanlagenrichtlinie geht es um den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall. Dass die Druckerhöhungsanlage über 90 Minuten lang funktioniert und die Sprinkler dann auch dann löschen können. Ne?
Sehr, sehr wichtig natürlich. Und ich denke, jetzt sind wir ja genau im Thema, was das Elektrohandwerk auch betrifft und auch interessiert. dann sollten wir uns diese drei Punkte jetzt nochmal ganz spezifisch anschauen. Ich glaube, der erste Punkt war ja Leitungsanlagen und Leitungsverlegung in Rettungswegen.
Ja, das ist wichtig, weil Treppenräume und Räume zwischen notwendigen Treppenräumen bzw. notwendigen Flur ja zu der Entfluchtung der Person dienen. Und dazu müssen wir uns nochmal das Rettungskonzept mal anschauen in den Gebäuden. Wir haben ja die Eigenrettung, die 10 Minuten betrifft. Und dann kommt die Feuerwehr. Das ist die sogenannte Fremdrettung. Da haben wir auch noch mal 10 Minuten. Und so bei 17 Minuten liegt die Reanimationsgrenze. Wer also bei 17 Minuten nicht aus dem Gebäude raus ist, wird meistens nicht mehr lebend gerettet. Und dann haben wir ja noch mal den Löschangriff, 10 Minuten der Feuerwehr. Also die 30 Minuten sind entscheidend, dass man aus das Gebäude verlassen kann oder gerettet wird, beziehungsweise dass gelöscht wird.
Also die Zeit spielt im Brandfall eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das war wahrscheinlich vorher schon klar. Aber wie können wir sicherstellen, dass wir auch genügend Zeit in dem Fall dann haben?
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auch die Leitungsverlegung in den notwendigen Treppenräumen und notwendigen Fluren siehst, dann musst du davon ausgehen, dass Leitungen, die nicht zum Betrieb notwendig sind, dann auch zu kapseln sind. Das heißt, für diese 30 Minuten in notwendigen Fluren, dass du diesen notwendigen Flur auch begehen kannst, beziehungsweise die Feuerwehr für die Löschversuche. Die Juristerei hat hier Schutzziele definiert. Diese Schutzziele müssen eingehalten werden und das Schutzziel ist, die Brandweiterleitung zu stoppen. Und somit ist es natürlich wichtig, dass dieses Schutzziel umgesetzt wird. Eine Möglichkeit dazu sind zum Beispiel der Einsatz von unserem FEK-Plus-System. Da wird die Brandlast, und wir haben das System für 90 Minuten geprüft, für 90 Minuten an der Weiterleitung des Brandes gehindert.
Ganz kurz, FEK bedeutet feuerwiderstandsfähige Kanäle an der Stelle.
Das ist richtig, Maximilian.
Ja, aber ist das denn alles, was so einen Brandschutzkanal auszeichnet, dass er diese 90 Minuten aushält? Oder was zeichnet so ein feuerwiderstandsfähiges System aus? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ich hoffe, ja.
Das hast du richtig gesagt, gut. Katharina. Und wir müssen also so ein System prüfen. Das heißt, wir planen so ein System, gehen die Materialprüfanstalt, lassen das System prüfen. Und dann wird unter der Einbehaltung der jeweiligen Vorgaben des Prüfkonzeptes, und wir haben ja das Ganze als europäische Prüfung umgesetzt, nach der Temperatureinheitskurve geprüft. Das heißt, wir haben eine schnelle Beflammung und wir gehen von einem Leitungsbrand aus. Die Leitungen brennen im Kanalsystem, dass natürlich hier kein Feuer, kein Rauch nach außen tritt. Und durch eine intumescierende Beschichtung in dem Kanalsystem wird der Kanal in dem Bereich verschlossen. Man kann sich das vorstellen wie eine Schottung, so dass der Brand eigentlich durch diese Schottung nicht mehr weitergeleitet wird. Und dadurch erfüllen wir die Schutzziele durch die Prüfung, die jeweils dann auch vorgegeben sind. Das wird europäisch bestätigt durch eine europäisch-technische Bewertung, ETA, European Technical Assessment. Und somit haben wir natürlich auch hier ein Prüfzertifikat, was wir Ihnen als Kunden natürlich weitergeben können.
Hier haben wir als Hager ja auch eine Verbesserung bei dem FEK Plus umgesetzt. Ich glaube, da ging es auch um das Gewicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir haben das Ganze ja in den frühen Jahren mit Gipsfaserplatten realisiert. Und heute ist eine intumescierende Beschichtung drin, die ungefähr um das 20-fache aufgeht. Also das ist eine Millimeterbeschichtung, ne? Und die geht um das 20-fache auf und verschließt so komplett das Kanalsystem.
Der Elektriker dankt uns, der muss jetzt keine Gipsplatten mehr nach oben irgendwie hier schleppen. Genau.
Der Kanal ist um 2/3 leichter geworden. Also
entscheidend, ja.
Genau. Fitnessstudio, das Abonnement kann man zurückgeben.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, jetzt haben wir über Brandschutz gesprochen bei Leitungsführungen, aber bei der Elektroinstallation gibt es ja nicht nur die Leitungen, sondern es gibt ja auch die Verteiler. Was kann man darüber sagen zum Thema Brandschutz?
Ja, Max, wenn wir uns nochmal die Leitungsanlagenrichtlinie anschauen, dann steht da klar drin, auch Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber notwendigen Treppenräumen. Diese sind feuerhemmend, und feuerhemmend kennen wir ja, F30, hochfeuerhemmend F60 und feuerbeständig F90, aus nicht brennenden Baustoffen auszuführen. Und die nicht brennbaren Baustoffe haben wir ja auch in der Klassifizierung der DIN 4102 Teil 1 oder europäisch geprüft dann in der EN 13501-1. Und da sind diese jeweiligen Baustoffe ausgeführt. Wir haben ja hier auch in unserem Angebot klassifizierte Wand- und Standschränke, die sogenannte FB-Linie als sogenannte LE-Ausführung, leichte Ausführung. Und für den Funktionserhalt gibt es hier auch die SE-Ausführung, also die schwere Ausführung. Aber für den Flucht- und Rettungswege, also notwendigen Treppenraum, brauchen wir die leichte Ausführung. Und die schützen natürlich dieses notwendige Treppenhaus auch für 30 Minuten, sodass aus dem Verteiler kein Rauch, kein Feuer für 30 Minuten austritt. Und wenn du eine Unterputzverteilung hast, dann stellst du vielleicht die Frage, ja, was kann man da tun? Da brauche ich einen Schrank, da brauchst du eine Vorsatztür. Und diese Vorsatztür kannst du über eine Unterputzverteilung natürlich auch, geprüfte Vorsatztür, für 30 Minuten kannst du natürlich für die jeweilige Verteilung vorbauen. Richtig, aber du musst auch die Restwandige beachten. Die Restwandige ist in der DIN 4102 Teil 4 beschrieben. Auch das ist natürlich zu beachten. Und somit sind natürlich auch Verteilungen von uns, ja, in unserem Portfolio, die Sie als Kunde natürlich einsetzen können und auch bei uns bestellen können.
Ja, ich merke schon, dass das Thema Normen hier auf jeden Fall eine große Rolle spielt und Richtlinien. Also ich hoffe, dass hier unsere Zuhörer mitkommen. Aber klar, logisch, also alles, was irgendwie offen ist, was irgendwo einen Eintritt für ein Feuer oder für Hitze auch geben könnte, muss natürlich logischerweise abgeschirmt werden. Also absolut nachvollziehbar. Und dass wir eben dieses Portfolio haben, fand ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Also auch dahingehend bei Hager die Wand- und Standschränke und eben auch diese entsprechenden klassifizierten Türen zu finden. So, jetzt haben wir über den ersten Punkt dieser MLAR gesprochen. Was war nochmal der zweite Punkt?
Ja, der zweite Punkt, Katharina, war natürlich das Führen von Leitungen durch raumabschließende Bauteile. Hier sprechen wir von Wänden und Decken. Zwar gibt es hier Erleichterungen für die Gebäudeklasse 1 und 2, aber ab der Gebäudeklasse 3 heißt das, wenn natürlich durch raumabschließende Bauteile, durch Wände und Decken natürlich hier, auch Schottungen einsetzen müssen. Du kennst es ja, die BS90Z oder natürlich Stopfen oder die Möglichkeit, das war, auch Kissen einsetzen als Schottmaßnahme.
Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wir haben ja gesagt, dass die Gebäudeklasse 3 ab 400 Quadratmetern Fläche und 7 Metern Höhe ist. Und ich denke mal, die Gebäudeklasse 1 und 2 sind dann kleiner. Jetzt hast du auch schon gesagt, wir haben die Möglichkeit, mit Kissen oder mit Schotts zu arbeiten, um durch Wände oder Decken durchzugehen. Aber es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit.
Ja, natürlich. Zweite Möglichkeit wäre, wenn du natürlich ein Installationskanalsystem FEK Plus hast und das hat die gleiche Widerstandsfähigkeit wie die jeweilige zu durchdringende Wand, dass du eine F90-Wand hast und würdest das Kanalsystem durch die Wand hindurchführen und setzt die Wandanschlussblenden seitlich auf an der Wand, dann hättest du natürlich auch hier eine EI, das ist die Prüfung für Kanalsysteme, EI90 ist die Gleichwertigkeit zur Wand und dann brauchst du im Kanalsystem keine Schottung einzusetzen. Das erleichtert natürlich auch die Nachbelegung in einem Kanalsystem.
Klar, absolut nachvollziehbar. Wenn ich jetzt einen Brand in Etage 1 habe, dann möchte ich natürlich vermeiden, dass dieser überspringt in Etage 2, 3, 4 und dass wir da Maßnahmen im Prinzip treffen müssen. Klar, absolut nachvollziehbar. Viele können sich da vielleicht noch an diesen furchtbaren Brand in London erinnern. Der war im Jahr 2017. Ich glaube, das Gebäude hieß Grenfell Tower. Da ging es zwar weniger jetzt um die Leitungen, sondern um im Prinzip die Isolierung oder die Außendämmung im Prinzip des Gebäudes. Aber da hat man halt gesehen, wie wichtig es ist, hier Schottungen einzurichten. Da hat es einmal gebrannt und das ist dann im Prinzip das gesamte Gebäude hochgeklettert. Ne? Also auch hier immer dran denken, ja, entweder im Prinzip eine Abschottung zu machen oder wenn es eben auch um Leitungen geht, Leitungsführung, eben auch die Möglichkeit des Installationskanals.
Genau, Katharina. Du hast den Grinfeld Tower angesprochen. Die Ursache war ja ein defekter Kühlschrank und der löste natürlich den Brand aus, mit dem natürlich über 70 Menschen umgekommen sind. Deswegen ist es absolut wichtig, wie du sagst, dass natürlich die jeweiligen Flucht- und Rettungswege, hier die notwendigen Treppenräume, notwendige Flure rauf frei bleiben und natürlich, dass die Übergänge der Wände gleichwertig wiederhergestellt werden.
Also hier geht es absolut um Leben und Tod, also unglaublich wichtig, das immer auf dem Schirm zu haben. Muss man denn so eine Abschattung oder den Isolationskanal im Prinzip in jedem Gebäude anwenden?
Ja, die Musterleitungsanlagenrichtlinie, Katharina, gibt da auch Erleichterungen für einzelne Leitungen, die durch Wände geführt werden. Kommt natürlich auch immer auf die jeweiligen Wände an. Haben wir feuerhemmend, hochfeuerhemmend oder feuerbeständig, F90-Wände, hängt es auch von der Stärke der Wände ab. Feuerhemmend 60 mm, Hochfeuerhemmend 70 mm und feuerbeständig 80 mm, dann kann ich einzelne Leitungen hier durch die Wände führen, ohne Schottung, aber auch Leitungsbündel in der Stärke bis 50 mm Durchmesser sind als Einzeldurchführung erlaubt.
So, an der Stelle würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Andreas, du hast uns erklärt, dass der Brandschutz in vier Bereiche aufgeteilt ist. Das ist einmal der anlagentechnische Brandschutz, der organisatorische Brandschutz, der abwehrende Brandschutz und dann, was uns betrifft in der Elektroinstallation, das ist dann der vorbeugende bauliche Brandschutz. Im vorbeugenden baulichen Brandschutz sind die Punkte der Musterleitungsanlagenrichtlinie erklärt, also kurz MLAR, was wir eben immer abgekürzt haben. Der erste Punkt war dementsprechend die Rettungswege wie Treppenhäuser, Notausgänge, Flure wurden da dann quasi erwähnt. Der zweite Punkt, was wir eben besprochen hatten, war, wie dürfen Leitungen durch Decken und Wände gelegt werden. So, und jetzt fehlt noch der dritte Punkt. Du hast vorhin schon gesagt, da geht es um den Funktionserhalt im Brandfall. Jetzt meine Frage, was bedeutet das und welche Funktionen müssen im Brandfall erhalten bleiben?
Ja, Max, das ist richtig. Der Funktionserhalt ist der dritte Punkt. Das ist der Funktionserhalt von elektrischen Leitungen im Brandfall. Und diese sind für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen natürlich wichtig, diese Leitungsanlage. Und das geht da um Rauchabzugsanlagen, die ja im Brandfall funktionieren müssen, Druckbelüftungsanlagen für Treppenhäuser oder auch Feuerlöschanlagen. Es geht um die Sicherheitsstromversorgung bzw. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, auch Brandmelde- oder Alarmierungsanlagen, die im Brandfall ja über 30 oder 90 Minuten funktionieren müssen. Und somit sprechen wir hier über Funktionserhalt, weil die Funktion der Leitung muss ja über diese Zeit natürlich erhalten bleiben.
Gut, nachvollziehbar, aber wie stellt man das denn im Brandfall sicher?
Ja, wichtig ist, dass die entsprechenden Anlagen, also die Leitungsanlagen, so lange von dem Brand abgeschirmt sind und dass sie auch nicht entzündlich sind. Das kann man natürlich hier über Verteilungen, die geprüft sind, umsetzen und natürlich über Kabelkanalsysteme, die für den Funktionserhalt geprüft sind. Oder man nimmt Funktionserhaltsleitungen. Dazu braucht man dann auch hier, wie von uns geprüft, einen Leitungsführungskanal aus Stahlblech, wo wir eine Funktion, das heißt, dass diese Leitungen 30 oder 60 Minuten oben bleiben. Und das haben wir in der Materialprüfanstalt auch so geprüft.
Muss ich noch mal kurz einhaken, was genau heißt in dem Zusammenhang oben bleiben?
Ja, wir haben den Leitungsführungskanal an der Decke montiert und es geht um die horizontale Leitungsverlegung und haben natürlich mit Stahlblechklammern die Leitungen so befestigt und auch geprüft, dass sie hier 30 Minuten im Kanalsystem bleiben und nicht nach unten fallen und so die Funktion nicht mehr gewährleisten.
Wir haben jetzt nur von Leitungsführung gesprochen im Brandfall. Wie sieht es denn bei Verteilern aus?
Ja, Max, auch bei Verteilern haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir die prüfen. Und zwar die Prüfnorm ist die DIN 4102 Teil 2. Und da wird der Verteiler von außen beflammt und innen wird natürlich geschaut, wie ist die Temperaturerhöhung. So, im Mittel 140 Kelvin, im Maximal 180 Kelvin. Und das ist die jeweilige Prüfung der Verteiler. Generell können wir natürlich von diesen Werten nicht ausgehen, weil wir müssen natürlich auch die 61439 beachten. Und da haben wir ja für die Funktion der elektrischen Geräte, die da drin sind, maximale Temperaturen, die definiert sind, um die Auslösekennkurve nicht zu verschieben. Und somit haben wir natürlich hier einmal die Prüfung bautechnisch und auf der anderen Seite natürlich die jeweilige Funktion der Geräte, die ja über 30 oder 90 Minuten funktionieren müssen, aus elektrotechnischer Sicht.
Ja klar, das lernen wir oder lernt hier das Elektrohandwerk in der Berufsschule. Natürlich ist die Wärme immer entscheidend im Verteiler, ne, dass es einfach nicht zu heiß wird, weil dann lösen die Geräte teilweise nicht mehr aus. Das heißt, hier hat man ja im Prinzip zwei Punkte, gegen die man kämpfen muss. Ne? Einmal natürlich klar die Zerstörung durch Feuer, das muss natürlich irgendwo gewährleistet sein. Und natürlich dann auch die Wärmeentwicklung, die passiert.
Genau, die Wärme ist natürlich ein wichtiger Funktionsträger, dass die Leitungsschutzschalter zum Beispiel funktionieren. Und somit, wenn wir mit einer Temperaturerhöhung von 180 Kelvin rechnen würden und natürlich die Raumtemperatur noch annehmen, hätten wir 200 Grad, da würde so langsam der Kunststoff der Geräte natürlich runtertropfen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen haben wir ein Prüfzertifikat, in dem natürlich die Erwärmung im Verteiler geprüft wird, über 30 oder 90 Minuten. Und auf der anderen Seite haben wir die Raumtemperatur. Wir müssen diesen Wert obendrauf geben und haben dann im Bereich, dass wir mit der EN 61439 einen maximalen Wert haben, diesen Wert, der dazwischen noch liegt, wo wir über Geräte die Verlustwärme hinzurechnen müssen und können dann sagen, ja, das funktioniert oder das funktioniert nicht.
Das heißt, so ein Zertifikat wird da vom Hersteller ausgestellt oder hat da auch dann entsprechend der Elektrohandwerker vor Ort die Aufgabe, dann nochmal irgendwas zu prüfen oder zu beweisen?
Ja, generell das Zertifikat für den Verteiler wird durch die Materialprüfanstalt hier herausgegeben nach der Prüfung. Und somit muss natürlich der Planer, wenn er so einen frei projektionierbaren Verteiler nimmt, natürlich auch die Verlustwärme der Geräte dazu rechnen und kann dann sagen, dass die Verteilung über 30 oder 90 Minuten die Funktion behält, dass die angeschlossenen Geräte bzw. Anlagen funktionieren.
Gut, jetzt haben wir die Punkte des MLAR berücksichtigt, beziehungsweise wir haben sie besprochen und der Planer hat es dann berücksichtigt. Aber was kommt dann, wenn man jetzt alles geplant hat? Und dann muss man ja irgendwie das Ganze noch nachweisen, gehe ich mal stark davon aus.
Ja, das ist richtig, Max. Und zwar müssen wir ja gewisse Vorlagen natürlich übergeben. Und bei der jeweiligen Abnahme brauchen wir ja zum Beispiel auch eine Übereinstimmungserklärung mit den allgemeinen baulichen Prüfzeugnissen und sowie auch vielleicht den Bauartengenehmigungen und den europäisch-technischen Bewertungen, also den ETAs. Bei Abweichungen in Sonderbauten, wo ein Fachbauleiter Brandschutz mit eingebunden ist, also haben wir eine Abnahmeerklärung, Ausführungspläne für den Brandschutz, die Abnahme der Abschottungskennzeichnung und natürlich eventuell natürlich Zustimmungen für Abweichungen vom Baurecht durch die untere Bauaufsichtsbehörde.
Also alles hier geordnet, alles natürlich entsprechend nachzuweisen. Klar, nachvollziehbar, wenn irgendwas in Flammen aufgeht, wenn irgendwas passiert, muss man natürlich auch wissen, woran es am Ende des Tages dann gelegen hat. Aber trotzdem großes Thema. Also ich kann verstehen, wenn ich das jetzt auch nochmal höre zusammenfassend, dass da der eine oder andere schon Respekt vor hat.
Ja klar, das ist immer ein schwieriges Thema. Vorbeugender baulicher Brandschutz in Bezug natürlich der Elektroinstallation. Es geht ja da um Räume. Normalerweise ist auch in der Leitungsanlagenrichtlinie für den Funktionserhalt ein Raum definiert, als Alternative natürlich ein Verteiler. Wir haben die Verteiler, wenn die allgemeine Stromversorgung, die Sicherheitsstromversorgung in einem Raum platziert werden müssen, aus Platzgründen. Und das ist natürlich auch ein Lösungskonzept, was wir mit anbieten.
Gut. Auch ganz, ganz viel Verantwortung hinten dran, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja, man hört ja nicht selten, dass der Elektrohandwerk im halben Bein im Knast steht, so ungefähr. Aber wenn man sich jetzt unseren Podcast angehört hat, dann Ist mir ja schon
ist
mal
ein vorbereitet.
Bisschen ja, vorbereitet.
Auf jeden Fall.
Ist ja ein bisschen vorbereitet. Aber das bringt mich direkt zur ersten Frage. Wir haben ja auf Instagram gefragt nach ja, Fragen zum Thema Brandschutz und Verlegearten. Und die erste Frage ist, darf jeder Brandschutz machen? Das schließt sich ja gerade an.
Natürlich darf jeder Brandschutz machen. Also hier, was die Leitungsanlagenrichtlinie betrifft, auf jeden Fall. Er muss natürlich nur die Leitungsanlagenrichtlinie einhalten. Das sind die Anforderungen.
Vielen Dank. Wir hoffen, dass die Frage damit beantwortet ist. Die nächste Frage, die reinkam, ist wie folgt. Wenn ich durch eine Brandschutzwand, in Klammern Trockenbau, Leitungen verlege und beide Seiten überhalb einer Brandschutzdecke liegen, muss ich dort einen Brandschott erstellen?
Wenn die Wand gleichwertig der Decke ist, Katharina, das heißt, wenn der F30-Decke drin ist und die Wand auch F30 klassifiziert ist, dann brauchst du hier keinen Schott mit einzusetzen. Wichtig ist nur, dass die Leitungen oben auch gleichwertig der Decke befestigt sind. Ist die Wand höherwertig, das heißt eine F60-Wand oder eine F90-Wand, und dann muss er die Wand wieder gleichwertig herstellen, weil natürlich die Decke nur F30 ist. Und somit hängt das natürlich ab von der Wand, die durchdrungen wird. Eine einfach beplankte Wand ist ja eine Leichtbautrennwand mit 12,5 mm beplankt seitlich und eine 90er Wand mit 25 mm seitlich beplankt. Also das hängt von der Wand ab.
Okay, super. Die nächste Frage geht in Richtung PV-Anlage. Und zwar war die Frage, muss man PV-Leitungen in brandschutzsicherem Kanal bis zum Wechselrichter verlegen?
Ja, Max, wenn wir vom Mehrfamilienhaus ausgehen, also Gebäudeklasse 4 oder Gebäudeklasse 5, wenn ich die natürlich durch das Treppenhaus führe, dann brauche ich auch einen klassifizierten Kanal und muss natürlich den Kanal auch kennzeichnen, dass da Leitungen im Gleichstrombereich drin liegen.
Du hast jetzt das Mehrfamilienhaus angesprochen. Wie sieht es denn im Einfamilienhaus aus, beziehungsweise in den Gebäudeklassen 1 und 2?
In Gebäudeklassen 1 und 2, Max, habe ich ja ein Zweifamilien- oder zwei Nutzungseinheiten. Und da kann ich natürlich die Leitungen im Außenbereich runterlegen. Und wenn ich natürlich durch das notwendige Treppenhaus gehe, brauche ich eventuell eine Kennzeichnung dann für das Kanalsystem, dass da auch Gleichstromleitungen drin liegen. Aber ich brauche keinen klassifizierten Kanal.
Okay, vielen Dank. Das waren auch die Fragen, die bei Instagram reingekommen sind. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Wir hoffen, die Fragen konnten damit beantwortet werden. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
Ja, würde ich auch sagen. Alles gut erklärt, gut die Fragen gut beantwortet, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Vielen Dank dir, Andreas.
Ja, auch schön.
Vielen Dank, ja.
An dich, Katharina und Max, dass ich heute dabei sein durfte beim Podcast, und gerne wieder.
Sehr gerne.
Und vielen, vielen Dank an den Tim für die Technik. Genau.
Genau, und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.